mal gespannt, ob ich hier je nach Hause komme, ob ich hier rauskomme.
Das ist ein Rätselraten.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP. Ich bin Oskar.
Und ich bin Lenny, hi.
Lenny, wir sind heute nicht alleine. Wir sind mit einem Mann, der für Eintracht steht wie kaum ein anderer. Mhm. Peter Fischer, danke, dass du bei uns bist.
Hallo, guten Tag. Ja, schön, hab mich gefreut. Komischer Weg, aber angekommen.
Freut uns sehr, dass du den Weg gefunden hast in unserem Podcast.
Auch wenn es in Offenbach ist. Ich weiß, Hass für dich. Aber sag mal, 125 Jahre Eintracht. Wie hast du das Spiel gegen Hoffenheim gesehen?
Gut, das war, glaube ich, eins der wirklich wenig guten Spiele, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten. Das muss man dann, also ich versuche hier keine Vereinsbrille aufzusetzen, sondern ich versuche das einfach authentisch, wie ich das sehe, auch jetzt rüberzubringen. Ja. War ein gutes Spiel, war eigentlich über ganz viele Minuten stark, stark überlegen. War ein schnelles Spiel. Denke auch, dass das Positionsspiel und das Flügelspiel deutlich, deutlich besser war. Habe auch gesehen, dass du da auf einmal einen Mario Götze hast, der in der richtigen Position mal spielt.
Endlich.
Und das, wie man gesehen hat, ordentlich macht. Wenn ich denke, jeder Ball, der hat einen weichen Fuß, wie er die Bälle dort spielt und der hat einige Chancen rausgespielt, macht zum Glück endlich ein Tor. Ja. Da weiß ich, dass er da sehr happy mit ist. Da ist ihm viel Stein, ist ihm da vom Herzen gefallen. Mhm. Legt das Ding natürlich wunderbar vor auch noch. Also ich glaube, da hat alles ganz gut dieses blöde erste Tor, was du da natürlich gleich nach 6 Minuten bekommst. Ja. Eckball, Kopfball, Tor, habe ich ja wieder gedacht. Bitte, nein, das kann doch so nicht anfangen. Ja, und jetzt haben wir einen ganz guten Vorsprung, wenn wir europäisch denken.
Ja, ich finde auch, gestern hat man gut gesehen, wie die Eintracht spielen kann diese Saison. Also ihr habt ja, ich würde schon sagen, einen der besten Kader der letzten Jahre, 100%, oder?
Ja. Also man muss immer aufpassen, so mit der Qualität. Ich habe gelernt, die Qualität zeigt sich dann immer auf dem Platz. Ja. Ich habe in 25 Jahren schon immer gehört, oh, der macht die Dinger und der ist schnell und das ist der Flankengott und der kann, das ist Kopfballungeheuer und Qualität zeigt sich am Ende da unten, aber wir haben ja quasi mit der Saison alles neu. Ja, da ist ja jeder neu, ich sag mal vom Platzwart über den Trainer zu den Fußballspielern. Ziemlich junge Kerle dabei, wo auch ein bisschen noch unreif ist, da fehlt immer noch das eine oder andere, aber ich denke perspektivisch, wenn ich mal ein Stück weiter gucke, jetzt mal über diesen Samstag raus, glaube ich, dass man von dem Team in der Leidenschaft, in der Geschwindigkeit und auch in den fußballerischen Möglichkeiten, was da jeder individuell hat, schon noch einiges erwarten kann.
Ich meine, du bist ja bei Eintracht seit schon ganz lange auch dabei und ich meine, jetzt gibt es ja auch höhere Erwartungen, oder? Nach den Erfolgen DFB-Pokal, Europa League.
Licht und Schatten. Du kommst im Pokal nach Hause und das sagt spätestens am nächsten Tag irgendjemand auf der Straße, wann ist der nächste Pokal? Ja. Das ist leider immer Fluch und Segen mit Erfolg. Das mehr haben wir ganz deutlich gemerkt. Also wenn ich denke, aus Sevilla raus und mit dem Autocorso 5 Stunden für 11 Kilometer durch die Stadt, gefühlt Millionen Menschen, die an dir rumgehangen haben. Und dann bist du wirklich dann irgendwann nachts mal zu Hause, kannst auch kaum stehen, kaum noch gucken. Aber am nächsten Tag, wehe, du gehst zum Metzger oder du gehst zum Bäcker und holst Brötchen und bist im Supermarkt an der Kasse. Ganz egal wo. Alle wow, 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 super, super. Und wie geht's weiter? Aber nächstes Jahr und Champions League und. Und wann werden wir deutscher Meister? Ich denke, dass die Verantwortlichen da mit den Füßen auf dem Boden sind, dass wir das wissen, aber wir haben Ziele, das stimmt.
Was war das für ein Gefühl? War das ein Gefühl von Stolz oder warst du einfach mal erleichtert, dass jetzt auch international so eine große Trophäe wieder gekommen ist?
Also Stolz gehört ja sicherlich dazu. Ich meine, das ist toll, wenn ich die ganze Europareise sehe, die geht ja dir dann irgendwann im Kopf durch, wo du warst. Mhm. Wenn ich denke, was für ein Idiotenmist wir in England erlebt haben, die ja mit Fußball und Fankultur nichts mehr zu tun haben. Überhaupt nichts
auch
mehr
Frankreich.
Zu tun haben. Und in Frankreich, gut, in Marseille, das war ein kriminalisiertes Spiel, nichts anderes. Das war eine rechtsfreie Zone. Ja. Unsere Busse sind beworfen worden. Wir hatten da spielte unsere Jugendmannschaft, die U19 spielte dann davor im Marseille und die sind mit dem Jugendbus Eintracht Frankfurt Jugend gefahren. Da haben sie dann so Elektroroller durch die Scheiben geworfen und so. Also wo du wirklich, wo du nicht nur verletzt bist, da kannst du tot sein, wenn du so ein Ding an den Kopf bekommst. Also die haben auf uns geschossen mit allem, was es gibt. Feuerwerk zwischen uns und Kanönen, allein auf dem Weg dahin, weil man uns als Eintrachtler identifiziert hat, ja auch offiziell. Nein, ganz schlimm, aber geschockt bin ich immer noch von der englischen Fußballkultur, die immer ihre wahnsinnige Liga so hochhängen. Ja, das und das siehst du halt nur, gestern war ja auch wieder jetzt Liverpool gegen Man U, klar, große Spiele, siehst immer nur den Kloppo und ein paar ganz gute Spiele, aber im Stadion selber. Die Karten kannst du überhaupt nicht mehr bezahlen als junger Mensch. Und wehe, du bist ein Fan von der gegnerischen Mannschaft und du kommst noch aus dem Ausland, dazu noch aus Deutschland, bist du Schwerverbrecher. Wenn du klatschst, wirst du rausgeschmissen. Wenn du einen Eintrachtschal anhast, wurdest du abgeführt. Unsere Sponsoren wurden abgeführt aus dem Stadion raus, weil sie Eintracht-Fanartikel anhatten.
Ja, sowas ist verrückt. Die Fankultur in England ist ja generell schon sehr tot seit Jahren. Die tun ja auch alles dafür. Du hast ja schon angesprochen, die Preise.
Die brauchen nur noch Fernsehen.
Ja,
nur noch Fernsehen. Weltweit. Die gibt's, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Länder wir haben, 150 oder so auf diesem Globus, also plus, minus, aber da wird sicherlich in 90% wird das übertragen. Egal, wo ich übrigens in der Welt war, das ist Fußball gelaufen. Also wo du die Sprache überhaupt nicht verstanden hast, die da, aber es war englischer Fußball, ja, davon leben die.
Ja, generell, das ist, du hast ja auch schon angesprochen, Fußball wird immer unbezahlbarer. Und so verliert man ja auch teilweise eine junge Generation, wenn du jetzt für jedes Zweitligaspiel, jedes Bundesligaspiel, jedes Drittligaspiel nochmal mehr Abos brauchst. Das ist ja komplett kontraproduktiv. Und jetzt noch so Gedanken wie die Super League mit reinzuwerfen, damit du nur noch bessere Spiele hast, so raubst du ja jedem Fußballfan den Spaß am Fußball.
Und ob das die ist, besser werden, weiß kein Mensch übrigens.
Ja, genau.
Das ist auch so. Du sprichst an Investoren und alles. Wie war eigentlich deine Meinung zum Investorendeal in der Bundesliga?
Also das war ein ganz sauberer Deal, das war eigentlich nichts anderes wie ein Kredit. Also ich habe das nie verstanden. Wir haben ja gemerkt, Frankfurt, ganz kritische Fankultur.
Ja.
Warum war das in Frankfurt ruhig? Warum gab es hier in Frankfurt letztendlich nichts? Warum sind hier keine Taler oder keine Tennisbälle geworfen worden oder so? Weil man es verstanden hat. Das war der Investor, das hat überhaupt nichts mit uns als Verein zu tun gehabt. Also wir kriegen keinen Kredit, wenn wir auf eine dieser Bankhäuser laufen. Wir haben eigentlich nur über die Organisation, die Deutsche Fußballliga, die DFL, wo einfach nur unsere Bundesliga 1 und 2 organisiert sind. Also hat diese Gesellschaft, an der wir alle beteiligt sind, also jeder dann eben bei 32, immer der 32. Teil davon, dass wir dort eben Geld bekommen, um uns in diese Entwicklung, gerade in diesem Kampf, im Medienkampf, in dem Vermarktungskampf, auf europäisches Augenmaß zu bringen. Von daher war der Deal super, super, super sauber und hatte überhaupt keinen Einfluss auf eine Eintracht oder auf Spieltagsansetzungen oder auf Flaggen, Fahnen oder Vereinshymnen oder auf was auch immer, andere Anstoßzeiten oder blaue, grüne, gelbe, lila Karten, auf Regelwerk 0,0. Rückzahlung über die Erlöse, die wir als Vereine in der Vermarktung haben. Also ein ganz klassischen, auch für den Investor ein Deal, der Risiken beinhaltet, was die Rückzahlung angeht. Kredit bezahlt, Ende Gelände, Feierabend, Dankeschön. Hab das nie verstanden, aber das ist Kommunikation, dass man es nicht geschafft hat, das klar und sauber rüberzubringen.
Ich denke auch, also das, was du gesagt hast, dass Kommunikation ein Riesenproblem ist. Ich denke auch einfach, dass vielen Fans, ich bin selber oft in der Kurve, dass einfach ein Dorn im Auge war, dass es war intransparent und es war halt so gesetzt, dass wenig über eine Mitgliederversammlung halt geklärt werden konnte. Und ich denke halt, dass insgesamt, dass das schon ein großer Punkt war für die Fans. Ob es jetzt mit den Spieltagsansetzungen so da jetzt irgendwas geändert wird, wurde ja auch verneint von der von
DFL.
Richtig. Und ich kann schon die Fans verstehen, weil du fühlst dich halt über all die Jahre hinweg, was da alles passiert mit der Kommerzialisierung des Fußballs, fühlst du dich halt als Fan immer ferner vom Verein. Und ich kann beide Seiten schon verstehen, aber ich habe mich da auch eher auf die Seite der Fans geschlagen, weil ich auch selber so immer jetzt auch aus der Generation komme, wo Fußball immer schwerer wird, so zu gucken, wo man immer mehr vom Verein getrennt wird, so.
Versteht das übrigens eure Generation? Also ich sitze hier mit zwei intelligenten jungen Kerlen hier zusammen. Ihr seid alle im Alter meiner Söhne. Der eine ist 15, der andere 27. Also da liegt der nämlich an genau dazwischen. Und ich kenne das. Ich sehe die Bedenken bei meinen Söhnen. Ich sehe die im Umfeld. Ich sehe die in meinen Schulprojekten auf dem Hof. Ich sehe die, wenn ich auf der Straße angemacht werde, wenn junge Kerle kommen und sagen, ich bin doch, mir kriegt kein Cut und überhaupt nichts. Und das, ich kapiere das völlig und habe da ein ganz offenes Herz und Verständnis davor. Aber deshalb sage ich, da hattest du ja auch eingelenkt, hätte man das vernünftig geklärt, mit dem Vorlauf vernünftig gesagt, Leute, es geht hier rum. Wir müssen uns einfach wie im Fußball, wie wir uns stellen, 2x45 Minuten, müssen wir uns in einen Wettbewerb stellen, dass die Bundesliga weiter attraktiv bleibt.
Sicher.
Und das hat keiner geschafft. Und weil du eben gerade sagst, und deshalb muss ich das einfach loswerden, muss ja hier nicht die Werbung für Eintracht machen, hier sitzen die alles Eintrachtler, ich muss euch also nicht eintrachtlich machen, ich muss euch den Adler nicht ins Herz bringen. Warum bauen wir das Stadion um? Warum gibt es diese Tribüne? Warum wird die vergrößert?
Mehr Fans, mehr Nachfrage.
Mehr Fans, junge Generation. Wir verlieren mit jeder Karte, die wir da verkaufen, reelles Geld.
Mhm.
Könnt ihr mir glauben. Ich mach's mal ganz einfach, anstatt da irgendwie 5.000 oder 8.000 Plätze mehr zu schaffen, bauen wir da einfach mal 10 Logen hin und machen Geld.
Weil das ist eigentlich doch genau diese Schade, dass dieser Fußball nicht mehr der Sport für alle wird eher. Und eher immer einer Klasse mehr weggenommen wird.
Es ist schlimm. Also ich kenne die Entwicklung. Ich will jetzt nicht, als die Bilder laufen lernten, so weit zurückgehen.
Ja.
Ich musste da einiges historisch auch lernen in der Entwicklung von Fußball. Spielt hier gar keine Rolle. Also wenn man auf dem Sportplatz ist oder wenn es ein Mack gekostet hat oder es gibt, wir haben im Museum, was hochinteressant ist, sollte sich jeder mal angucken. Da hast du dann aus den 20er, 30er Jahren, aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren, hast du Programmheftchen und Einladungen oder so. Wenn du das siehst, ja, da war Fußball für alle möglich.
Mhm.
Und heute ist Fußball für alle da, das glaube ich schon.
Mhm.
Also das ist das größte gesellschaftspolitische Event, was wir quasi jedes Wochenende haben. Millionen von Menschen auf den Beinen. Und dann die Fernsehzuschauer, über die wir eben schon so gesprochen haben. Aber die Zugänge werden immer schwieriger und ich denke, dass wir als Eintracht da eine Vorreiterposition haben.
Ja.
Gerade mit dem, was ich eben gesagt habe, Tribüne. Da wollen wir eben 12, 13, 14-Jährige, die sich sozialisieren auch in diesem Sport, in dem gemeinsamen Erlebnis. Also Fan-Dasein ist ja für ganz viele, also so bin ich schon groß geworden, ein gemeinsames Erlebnis, die Kumpel, das Zelebrieren, vorher treffen, ja, vorher diskutieren, zocken, wer, wie geht, Ergebnis, Aufstellung, den finde ich scheiße auf rechts außen, warum spielt der und der nicht? Also Gruppenerlebnis, ja, gemeinsam freuen, lachen, weinen, Fahnen einrollen, betrübt nach Hause gehen, scheiß Wochenende haben oder gutes Wochenende haben. All diese Dinge. Und da musst du eben es schaffen, diese Generation einfach das Erlebnisfußball, das Gemeinschaftserlebnis auch eher in der Gruppe möglich zu machen. Dafür steht die Eintracht und dafür werde ich auch weiterstehen.
Ja, ich denke auch Fans ist ja ein super Stichwort, wenn man an die Eintracht denkt. Ihr habt ja die besten Fans der Liga. Und es zeigt sich auch, die Eintracht-Fans, also ich bin nicht so oft im Stadion, muss ich zugeben, aber wenn ich da bin, die machen halt wirklich jedes Spiel zu einem besonderen Spiel, was man ja auch an Beispielen wie Barcelona, wie das das Europa League-Finale in Sevilla, gegen die Bayern, das DFB-Pokalfinale, gegen Dortmund auch damals 2017 im DFB-Pokalfinale.
Auch wieder gegen Leipzig jetzt, muss man auch wieder sehen, war auch super. Ich erinnere mich, viele meiner Freunde waren in Barcelona. Und auch dort muss man ganz Frankfurt. Mein Papa hat es leider nicht erlaubt.
Okay, ich finde übrigens keinen, der nicht da war, so war es, wenn du das Wortes.
Und das war eigentlich, war nicht schon dort klar, dass man jetzt das Ding auch gewinnt, nach diesem Sieg?
Also die Nummer mit dem Fußball ist alles klar. Sitzt in Darmstadt, denkst du, die schießt du über den Main. Fürste 2-0 und so, von wegen alles klar. Also dafür habe ich, oder du haust die Bayern irgendwie 5-1 weg. Da war für die Bayern alles klar und es war für jeden. Also deshalb denke ich, wir haben doch auch gesehen, mittlerweile kenne ich das Ergebnis, ich erschrecke immer wieder, wenn der Boré einen Elfmeter schießt in der es gibt ja tausend von Wiederholungen da so und es läuft. Ja, und der läuft an und jedes Mal denke ich, gucke ich da jetzt hin oder was ist los? Ja. Kennst du das Ergebnis und so? Und trotzdem, da siehst du doch, wie dünn das war, wie haucheng wir da letztendlich das Ding auch gewonnen haben.
Du sprichst an, ganz kurz, ich bin Bremen-Fan und der Boré war ja jetzt bei uns.
Arme Sau.
Ja. Und der ist ja jetzt wieder gewechselt zu seinem Jugendverein. Wie siehst du eigentlich sowas, diese ganze Transferpolitik und dieses Transfer bekannt geben, bevor er eigentlich schon vollzogen ist? Bist du ein Fan davon oder nicht?
Also einmal drücke ich mal mein Mitleid und mein Bedauern aus, dass du wirklich ein grüner Fan da oben bist von Bremen als Frankfurter. Das fällt mir relativ schwer im Moment in meinen Kopf zu bekommen. Aber wir haben ja auch eine Fußballdemokratie, von daher spare ich mir das. Also die Transfergeschichten sind natürlich alle, das ist ein Geschäft, da gibt es auch, glaube ich, gar keinen Namen dafür. Die deutsche Sprache hat eine Menge für Begriffe, also zwischen dreckig, zwischen versaut, zwischen unmöglich, zwischen unmoralisch, ja, zwischen nicht verständlich. Also ich könnte jetzt, wenn wir jetzt Zeit hätten, machen wir einen Zettel und da würden wir auf 20, 30 Begriffe kommen, die über die Begrifflichkeit Transfer etwas aussagen. Wären wenig positive Begriffe dabei, bin ich mir relativ sicher. Ja.
Und das ist eigentlich doch genau dieses Problem, was du auch gesagt hast mit England und auch Frankreich. Und auch zum Beispiel Spanien, die Barcelona alleine hat so viele Schulden, aber können immer wieder neu einkaufen. Und dort läuft ja Deutschland eigentlich Gefahr, dort hinterherzulaufen international. Aber ist es dir dort lieber, diese deutsche Kultur und dieses auch deutsche Fußball beizubehalten und da vielleicht international nicht so mitbieten zu können wie Manchester City? Ich meine, du siehst bei Top-Talenten, Eintracht war jetzt an einem dran, wenn dort Manchester City oder Barcelona anklopft, ist ja viel mehr Geld als Leidenschaft heutzutage.
Es ist überall ab einem bestimmten Punkt, wenn ich dran denke, dass heute, ich sehe das bei uns im Leistungszentrum, ich sehe das im Jugendfußball überhaupt, auch hier in Deutschland, dass da 9- und 10-Jährige mit Beratern rumlaufen.
Ja, kompletter Quatsch.
Das ist, Leute, dafür fehlen mir wieder, zum zweiten Mal, dass die deutsche Sprache viele Worte hat, dafür fällt mir kein passendes ein. Das ist verrückt. Die werden in einer Welt dort erstmal gibt es. Das Schlimmste sind eigentlich in der Jugend immer die Fußballeltern.
Ja. Mhm. Meistens
sind es die Fußball am Rand. Ach du meine Güte. Das sind natürlich alles schon Nationalspieler und alles gut. Mhm. Wir schmeißen es auch raus, wenn sie sich nicht benehmen. Ja. Mittlerweile absolut auch im Training einfach raus. Wir machen auch eins und wir sagen, du kannst die ganze Saison hier nicht mehr kommen. Mhm. Und dann immer die Diskussion, warum hat mein Sohn nicht gespielt, er ist doch viel besser wie der Hans da auf der linken Seite. Und also das ist schon immer schlimm, da hast du den Druck, den Eltern hast du irgendwelche Berater, die dann hinten dran hängen.
Das macht dann irgendwann auch den Kindern, glaube ich, keinen Spaß mehr, dieser Druck, weil es sind immer Erwartungen, die du erfüllen musst.
Und deshalb bleiben so viele auf der Strecke, ich habe so viele Talente, wo ich so für mich gedacht habe, da lege ich die Hände für ins Feuer, dass es ein großer wird. Ja. So, wo du gesehen hast, du meine Güte, mit 11, 12, 13, 14 war der einfach Lichtjahre besser, wie das, was es dort in der Jugend gegeben hat, was die konnten, was der gemacht hat, was der für Fähigkeiten hat. Und auf einmal irgendwie, bumm, kippen die weg, kippen die um, ja. Druck machen hin und her, soll der Ernährer der Familie werden, soll ein Millionär werden. Der Berater sagt, hier kannst du nichts werden, du musst zum richtigen großen Club, wo es richtig Kohle gibt und so. Mhm. Diese Namen vergisst du auf einmal, die sind irgendwie weg, weg. Ich habe das wirklich erlebt und gibt auch aktuell da genügend Beispiele dazu.
Ja, ich finde auch, wie du gesagt hast, dass es jetzt schon in so einem jungen Alter anfängt, dass die ums Geld, um den Vertrag pokern, und dann sich danach entscheiden, wer am meisten Geld bietet, zeigt auch, was das jetzt für ein Zeitenwandel ist, auch im Fußball. Und ich finde das ganz, ganz schlimm und schlecht einfach. Und es macht auch, also so verliert man auch als Fan so die Hoffnung daran, dass es nochmal im Fußball so, es wird keine Kehrtwende geben, es wird immer weiter kommerzialisieren. Ja, aber es
guck
führt
dir mal an,
die
übrigens von Eintracht weg sind. Manchmal habe ich, also Schadenfreude ist ein Begriff, den ich gelernt habe damit. Guck dir mal an, die Spieler der letzten 3-4 Jahre mit dem sogenannten nächsten Schritt. Der nächste Schritt.
Alleine, ich weiß, kritisches Thema bei dir, aber alleine Kolo Muani, was der mit Sky gemacht hat.
Ist kein für mich ist also mich kein kritisches Thema, ist genau dasselbe. Was ist mit Kolomoani geworden? Sitzt auf der Bank.
Ist bei PSG und keiner, der ist einfach untergegangen so in der Menge. Bei Frankfurt ist er herausgestochen. Jetzt ist er einfach bei einem Verein.
Wir haben natürlich auch drei Jungs, die da vorne.
Ja, die genau, die Super Gonzalo
überragend, ja auch. Ja, das, aber das ist auch, die haben ein überragendes Team, aber reißen immer noch international nichts. Das ist einfach, das zeigt auch für weil's, mich auch
weil's
so.
Fehlt, weil's genau. fehlt. Was, weil der, was der dort fehlt, ist, dass die abends mal aus der Kabine gehen, ist eine sagt, Jungs, hier gehen wir um die Ecke, hier ist eine Pizzeria, ich gebe mal einen aus. Ja. 10-mal die Pizzeria, 5 mit doppeltem Käse und so. Und wo ein bisschen dummes Zeug gesprochen wird, wo auch mal ein Bier getrunken wird. Ja, und wo geflaxt wird. All diese Dinge finden eben kaum noch statt. Die kommen, ziehen ihre Schuhe an
und gehen.
Und dann werden die Schuhe geputzt und wieder hingestellt für den nächsten Tag. Die müssen ja alle nichts mehr machen.
Ja.
Die Kabinen sehen danach aus wie ein Trümmerfeld.
Ja.
Und setzen sich in ihre Autos, die bei 500 PS anfangen. Und das ist dann für viele das Leben. Und wo ist da die Leidenschaft? Wo ist der Teamgeist?
Aber genau jetzt, wo du sagst, mir fällt ein, ich war gestern auch ich war im Stadion bei Eintracht gegen Hoffenheim und die haben, und da war Timothy Chandler zum Beispiel und der ist ja auch ein super Typ, muss man sagen. Und das ist genau das, was eigentlich so Eintracht doch mehr symbolisiert, dieser Zusammenhalt. Ich meine, dann kam Hasebe, hat sich warm gemacht, das ganze Stadion erhebt sich natürlich und dann nimmt Timothy die Handschuhe von Hasebe und gibt sie einen kleinen Jungen und der lacht. Und ich glaube einfach, dass diese Freude bei Eintracht auch dieser Autokorso, den du angesprochen hast, da hat man gemerkt, es ist diese eine Familie, dieser eine Zusammenhalt. Oder auch wenn Dortmund, okay, sie reißen wenig, ich weiß, aber auch dort ist so eine Freude. Und ich meine, guck dir an, auch RB Leipzig, wenn die, als sie gefeiert haben jetzt den DFB-Pokalsieg, da war nichts los.
Red Bull in den DFB-Pokal gekippt, das ist halt immer noch ein Verbrechen am Fußball, finde ich.
Ja, die werden dann mit Bussen und mit Zügen bezahlt, von der Dosenfirma dahin gefahren und werden die Karten noch zum Großteil verschenkt und verlost und liegen bei McDonald's aus. 2 Hamburger, kriegst eine Karte dazu. Also, gut, das ist eine andere Welt, wissen wir, aber da müssen wir jetzt gar nicht polemisieren, weil die wissen wir, da sind wir einfach alle auf dem gleichen Level. Aber du siehst ja, Timmy mit 10 oder 11, Presi, krieg ich ein Autogramm. Und so, ich kenne diese Jungs, also diese Marco Rus, der jetzt nicht mehr spielt oder so, die kenne ich ja alle von diesen Generationen, wo die noch am Riederwald mit viel zu großen Trinkos rumgelaufen sind, weil es nicht gepasst haben. Und der Timmy ist bis heute natürlich an der Kabine auch ein ganz wichtiger Typ. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich glaube, der Timmy spricht nicht richtig viele Fremdsprachen. Aber egal wer, der kann jede Sprache. Weil er das mit der Gestik, mit seiner Leidenschaft, mit Lachen, mit Freude, mit seinem Witz, der versteckt die Trinkos und die Schuhe und macht natürlich eine Menge Scheiß auch. Aber nimm diese Truppe mit. Also umarm die sofort. Ey, du bist, egal aus was dem Land der kommt, der versteht kein Wort. Und der Neue mit der Sprache, die Uli Bulli Bulli heißt, versteht auch kein Wort. Aber das klappt nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten hat der Timmy die. Und das finde ich halt groß, dass das fußballerisch das Ende seiner Karriere ist. Das weiß er selber. Und an Marco Hasebe, davor ziehe ich ja bis heute einfach nur den Hut. Also Makoto ist für mich einfach ein Beispiel von einem Typ. So wollt übrigens ihr auch nicht, so will keiner leben. Der ist abends, jeden Abend, was weiß ich, die Zeiten kenne ich, denn um 7:30 in der Badewanne mit demselben Wasser. Der trinkt immer dieselben grünen Tees, der ernährt sich. Die japanische Küche ist ja auf der einen Seite super, super lecker und super gesund. Algen, rohe Fisch, Reis, also deshalb werden die da drüben ja auch meistens 100 Jahre alt oder viele. Früh ins Bett, der macht sein persönliches Trainingsprogramm zu Hause, abends, morgens, hin und her, er hat Personal Trainer, die da aufpassen, zieht das durch, ist der Erste im Training und der Letzte, der geht, ist der Erste, wenn einer, wir brauchen noch 2, die jetzt länger bleiben, ist der Erste, der die Hand hebt, also das ist einfach ein Mensch, dem sein Charakter und Persönlichkeit ich absolut verehre und auch anerkenne.
Ein anderer großer Eintracht-Spieler, der jetzt diesen Sommer aufhört, ist Sebastian Rode. Verpasst wahrscheinlich wohl, also er wird wahrscheinlich nicht mehr spielen wegen seiner Verletzung. Würdest du sagen, dass solche Spieler wie Sebastian Rode und so auch ein Team brauchen, um diesen Erfolg, wie zum Beispiel die Europa League, zu gewinnen? Braucht man solche Spieler?
Also der Seppel ist natürlich auch ein Typ, der ich sage das in meinen Worten, wenn das Spiel vorbei ist, der hat Blut in den Schuhen.
Ja.
Also damit will ich immer aussuchen, der, alles, was der drin hat, ja, und alles, was der kann, ja, wenn der nicht der größte Zauberer technisch der Welt ist oder, ja, so, und nicht 100 Fallrückzieher-Tore schießt, aber der Seppel, der von der ersten Sekunde alles, alles gibt und der immer mit dem klatschnassen Trikot wirklich in die Kabine kommt. Also, ja, und das sind einfach Typen, die auch Impulse setzen. Das merkst du, wenn du mit anderen sprichst. Der kommt auf den Platz und dann haut dir auch mal einen um und dann grätscht der mal einen an der Seite ab und dann hält der mal einen am Trikot fest. Und dann erobert der einen Ball, dann fischt der mal einen Ball irgendwo weg mit dem langen Bein und so. Das sind Impulse, die natürlich auch in die Mannschaft gehen, auch Vorbild. Die sehen, ey, und immer noch mehr, jetzt muss ich auch mal. Und übrigens, ich kann doch auch grätschen, ja, oder ich kann doch auch noch mal hinterherlaufen, mhm, oder ich kann doch auch versuchen. Da entstehen einfach so Impulse in so einem Team. Und Auslöser in vielen diesen Dingen ist natürlich ein Sebastian Rode, der, ich weiß nicht, wie der die letzten zwei Jahre mit seinen Verletzungen und mit seinen Spritzen und Schmerzmitteln und allem, wie der Fußball gespielt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Aha. Also der ist alles andere als gesund, im wahrsten Wort. Also, und der wird sicherlich, wenn er mal 50 ist, eher Billard spielen, ja, wie über einen Golfplatz laufen, weil ihm da die Wege zu weit werden, mhm, nehme ich an.
Ja,
ja,
ich finde auch, dass so dieses Spielerbild, was ihr beschreibt, sowas sieht man in höheren Ligen weniger jetzt eher wieder. Aber ich finde dafür in niedrigeren Ligen zeigt, ja, sich das auch nochmal, was für einen Charakter die haben. Ich muss zugeben, ich bin Wiesbaden-Fan, ich komme aber auch aus Wiesbaden. Und ich bin, ich habe...
Fischer, hier machst du irgendwas falsch.
Ich habe Sympathie
zu Bremen und Wiesbaden, Eintracht, Wiesbaden, die einzige Stadt in Deutschland, die keine Fußballstadt ist.
Richtig.
Ja. Also ich finde, aber Bremen ist ja noch akzeptabel. Ich meine, wir haben große Spieler, Ailton, das Double. Ich bin Fan wegen Pizarro. Also den mag ich. Und
Pizarro ist auch ein großer.
Ja, das ist... Ich erinnere mich noch, ich habe, einer meiner ersten Spiele war gegen Hertha, als er dieses Freischusstor damals gemacht hat. Und meine Mutter kommt ja auch aus Bremen. Aber ich finde, dass einfach, wie Lenny es schon gesagt hat, dieses so zweite und dritte Liga ist einfach, dieser Fußball dort ist eigentlich mehr ein Fußball, den man auch früher gerne geschaut hat und wo man auch nachgeeifert hat, auch so zu sein. Ich meine, ein junger Ramos zum Beispiel, jeder Innenverteidiger früher wollte sein wie ein junger Sergio Ramos. Ja. Und jetzt willst du sein wie irgend so ein Phil Foden oder so, aber es ist auch ein super Fußballer natürlich, aber es ist nicht mehr, nee, das wie früher.
Lichtjahre, ja, weg. Aha. Aber es gibt ja auch so Clubs, ich habe auch eine Sympathie zum Beispiel für St. Pauli seit vielen,
ja,
Jahren.
Ja, er ist auch Pauli-Fan.
Schon immer gehabt. Ja. Also es hat einmal damit was zu tun, dass die politisch natürlich nah an mir sind, ja, an allem, was die so tun, machen viel zu wenig, also reden viel, machen hab wenig dann so. darüber, aber die schon immer so Typen hatten und, ja, die schon immer irgendwelchen, da konnte auch das Wasser auf dem Platz stehen und Schlamm oder ein Meter Schnee, scheißegal war denen das. Ja. Also in St. Pauli hast du immer so Typen gehabt, die wirklich so Fighting Spirit hatten, ja, wo du gemerkt hast, die geben alles, die spielen oberkörperfrei. Mhm. Ja. Also da gibt es eben so ein paar und das findest du in der Liga immer wieder, dass es gerade nach unten ein paar Typen gibt. Ich sehe das in Waldhof Mannheim, was ich ab und zu mal verfolgt habe oder so.
Ja.
Auch ein alter Traditionsclub, ja, die auch immer schon mal so Typen hatten, ja,
ja,
die dieses Ding einfach gerissen haben mit ihrer unglaublichen Mentalität und mit ihrer Leidenschaft.
Mhm. Ja, ich finde auch, also St. Pauli, um jetzt nochmal kurz darauf einzugehen, haben ja so Spieler wie Jackson Irvine und so. Ich denke, da stechen auch so Erfolge wie, ich kann leider nicht das Jahr sagen, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, aber das Pokalwunder, wo die bis ins Halbfinale gekommen sind, wo sie dann gegen Bayern verloren haben, 3-0, das war irgendwann 2000 irgendwas, 2-7 oder so. Auf jeden Fall, ich finde, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Die haben da bei Wetter, wo der Rasen komplett vereist war gegen Bremen, das Ding irgendwie in der Verlängerung gedreht. Und solche Vereine sind auch gut für den deutschen Fußball. Das Traurige ist halt nur, dass diese halt langsam oder einige davon langsam aussterben. Wir haben Beispiele wie Schalke, die, wenn sie absteigen würden, was ich ihnen nicht denke, aber wenn sie absteigen würden, dann sind die komplett weg aus dem Fußball.
Ganz kurz, Waldhof Mannheim, der dritte Liga, die sind auch am Wackeln noch.
Mhm. Absolut.
Duisburg, also Kaiserslautern, auch Kaiserslautern ist auch ein gutes Beispiel.
Guck dir doch mal die zweite Liga an. Also Friedhelm, so mein Lieblingstrainer, der 5 Jahre bei uns war und diese Mannschaft in der Liga gehalten hat, mit ohne Geld, mit ohne Anspruch, also mit Mannschaftsaufstellung, wenn du die heute liest, dann fallen dir wirklich die letzten Haare aus.
Ja, safe.
Also aus Überragen, dass der Friedhelm, der war gerade eine Woche vorher bei mir auf einer Party, so eine Abschlussparty, die wir hatten, wo auch meine Trainer alle da waren aus meiner Laufbahn und so. Und dann denke ich irgendwie ein paar Tage später, Sky, Friedhelm Funkel, Kaiserslautern. Ich sage, meine Güte. Je Olla, je Dolla, aber super. Auch in der Liga. Ich bin immer jemand, der eine Sympathie in der Liga für Bochum hat.
Auch guter Verein?
Immer für Bochum hatte. Aus dem Grund, die hatten nie richtig viel Geld und die Castorper Straße dort oben, das ist schon eine Besonderheit, wenn du da hinfährst und so. Ich war nun auch oft da bei Auswärtsspielen. Dann gehört natürlich noch der Grönemeyer dazu. Das ist schon gut. Also, ja, das ist alles im Gesamtpaket. Da kommt schon eine Truppe dann in blauen Trikots raus, wo du weißt, die haben keine Schienbeinschoner. Nee, brauchen die nämlich nicht. Die brauchen es nicht.
Und du sprichst an, Bochum, nächstes Jahr vielleicht St. Pauli in der Liga. Dann gibt es ja schon zwei Spiele, die du gerne gucken gehst, ne?
Naja, ich gebe ein paar andere Spiele, die ich gerne gucke. Ich gucke auch international deutschen Fußball mir dann an. Und dann bin ich immer Deutschland-Fan.
Ja.
Dann bin ich Deutschland-Fan, weil ich einfach weiß, wie wichtig das für unsere Punktewertung ist im internationalen Vergleich.
Dieses Jahr ist ja auch wichtig, der 5. Champions-League-Platz. Gibt es dort, glaubst du, dass ein paar Leute in Frankfurt, hoffst du vielleicht noch auf diesen 5. Platz? Oder ist für euch Platz 6 schon genug?
Also, sag mal so, ich mache es mir ganz einfach. Also jetzt kommt eine super schlaue Antwort. Möchte da bitte wissen, dass das in einem Kreuzchen dran gemacht wird. Der 6. Platz ist dann super geil, wenn es 5 Champions League Plätze gibt. Ja, dann spielen wir nämlich Euroleague. Und meiner Meinung nach ist Euroleague unsere Qualität. Das ist unser Zuhause. Das ist auch unser Zuhause.
Ja.
Große Mannschaften, aber da kannst du immer mal den einen oder anderen wegschubsen. Das haben wir gezeigt. In der Champions League, da kannst du ganz schnell einfach so unter die Räder kommen, wo du einfach keine Chancen mehr hast oder wenig Chancen hast. Deshalb sage ich, 5. bitte Champions League Platz und wir bleiben 6. Bleibt ihr da oben, wie ihr wollt, und wir rocken die Euroleague.
Ja, Champions League ist jetzt auch mit der Reform, mit der neuen Tabelle, das sind jetzt auch Tabellen, ist ja auch wieder dieses Herprovozierte von großen Spielen. Klar. Und ich finde, das, was du sagst, stimmt schon sicher. Also, wir haben in der Europa League fehlt jetzt wirklich, ich finde, das fällt auch jetzt auf, ihr seid jetzt leider aus der Conference League ausgeschieden gegen Union Saint-Gilloise. Und da fehlt irgendwie auch in der...
Du bist der Erste, der das aussprechen kann.
Respekt. Also,
danke. Auf jeden Fall...
Das Französisch-Leistungskurs.
Nein? Nee, zum Glück nicht. Da bin ich da auch überfragt. Aber ich finde, es fehlt einfach so ein Team wie Frankfurt, sowas international auch mal weiterkommt. In der Champions League kannst du gerne eine Runde weiterkommen, aber triffst dann halt höchstwahrscheinlich auf Real Madrid oder Manchester City und dann ist das Champions League Wunder vorbei. Dann war's das.
Und ich habe schon gegen Real Madrid spielen dürfen, im größten Spiel in Europa, im Supercup.
Ja.
Euroleague-Gewinner gegen Champions-League-Gewinner in Helsinki. Ja. Das vergessen übrigens ja ganz viele Leute, was für eine Ehre das ist. Mhm. Als ich dort unten gestanden habe am Spielfeld und die Weißen dort eingelaufen sind zum Warmmachen, und so an mir vorbeigelaufen sind. Da habe ich aber mal schön, am Anfang habe ich die Luft angehalten und dann haben sich ein bisschen die Härchen gestellt.
Da kam der Fan wieder von dir raus. Ne?
Ja, wo du gesehen hast, bis so 2 Meter laufen die so an dir vorbei und dachte ich, hurra, du darfst erleben, wir spielen gegen hier die Königlichen, gegen das Weiße Ballett und das noch in Helsinki. Mhm. Großes, großes, großes Kino, ja.
Naja, jetzt ist es verrückt, wie sich so die Zeiten nennen. Ihr habt auch Zeiten gehabt, da habt ihr um den Abstieg gekämpft.
Genau, mit Funkel, ganz kurz. Das war das ja eigentlich, dieser Abstiegskampf mit Nürnberg auch, erinnere ich mich, oder wer noch?
Ja genau, also das war doch der Abstiegskampf 1999, wo es am letzten Spieltag vom 13. bis zum 16., damals gab es ja noch keine Relegation, jeder absteigen konnte. Und dann war es so, dass Nürnberg kurz vor Schluss gegen Freiburg zu Hause 2-1 hinten gelegen hat und ihr 4-1 gegen Lautern geführt habt. Und euch hat ein Tor gefehlt, damit ihr die Klasse haltet.
Und es gab in Nürnberg ein Tormann.
Genau.
War Freiburger Tormann, der irgendwie dann auch alles dann noch zum Schluss gehalten hat.
Ja, genau, das war dann so, dann hat Frankfurt in der 89. Minute das 5-1 geschossen, was auch schon verrückt war, weil Lautern zu dem Zeitpunkt noch eins der größten Teams in Deutschland war. Und Nürnberg hat dann in der Nachspielzeit, ich habe leider den Namen vergessen, aber war ein Spieler von Nürnberg auf jeden Fall frei durch, und hat der Freiburger Tormann Frankfurt in der Klasse gehalten mit einer Riesenparade.
Der Mann muss auch ein Denkmal haben.
Mir fällt jetzt der Name nicht ein, den Namen hatte ich immer präsent. Ist mir jetzt aber entfallen. Nein, das ist überragend.
Das ist verrückte Geschichten auf jeden Fall.
Da wurde Fjordhoff auf einmal zum Wunderstürmer, ja. Der absolute Durchschnittsstürmer war.
Ja,
mit seinem Übersteiger. Mhm. Ich glaube, er ist ja gestolpert. Ja. Und, aber große Momente natürlich.
Riesenmomente. Und wenn man jetzt sieht, wie sich die Zeiten ändern, jetzt ist es auf einmal ein Kevin Trapp, der euch gegen Real Madrid hinten das Tor sauber hält. Das ist schon ein verrückter Wandel, so damals, von damals bis heute.
Absolut.
Und es heißt ja auch in der Hymne Schwarz-Weiß wie Schnee, wir holen den DFB-Pokal und werden deutscher Meister. Und glaubst du, Frankfurt wird nochmal in naher Zukunft deutscher Meister? Und wenn ja, oder wie, was müssen sie dafür tun?
Also ich stehe für die Antwort da nicht mehr bereit, weil dann liege ich irgendwo auf irgendeinem Hauptfriedhof. Dass das vielleicht mal passieren kann, ich halte das in der nächsten überschaubaren Zeit für abwegig, die Diskussion. Ja, halte sie für vollkommen irrealistisch, weil ich einfach den Wettbewerb, die Wettbewerbsvorteile und den unfairen Wettbewerb im Detail kenne und weiß, was das bedeutet. Und wir sind ja jetzt wirklich auch an unseren Grenzen mit allem, was wir dort tun, auch wirtschaftlich und was wir an der Mannschaft und an Qualität da bringen und was wir auf den Platz stellen. Da wird es immer zwei oder drei geben, die da vorne rumhüpfen. Wir werden mal eine Situation haben wie Stuttgart.
Aha. Die ist ja auch überragend. Letztes Jahr noch ab in der Relegation war.
Absolut. Und die spielen ja vergleichbar guten Fußball wie Leverkusen. Die spielen ja einen ähnlichen Fußball, auch vom Konzept her. Ja, gut, da viel Nachhaltigkeit dabei ist über Saisons, das wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Ich glaube, da läuft gerade alles wirklich, wirklich gut. Und ob da die Gyrassis und wer alles dieser Welt bleibt, weiß man auch nicht. Das ist ja immer, jetzt kommt wieder diese Transfer und diese Geldgeilheit. Aber ein Eintracht Frankfurt kann bestimmt in einer Saison mal ganz lange da vorne mit rummachen und also um 1, 2, 3 spielen. Aber am Ende wirklich die Schale, das sehe ich vorerst nicht. Da muss ich einfach Realist bleiben, obwohl ich Fußballromantiker gerne in meinem Herzen bin. Mhm. Aber da ist die Realität eine andere.
Ja, eine Frage noch. Ich habe vorhin ja die Hymne kurz angesprochen. Singt man da so als Verantwortlicher eigentlich auch mit, wenn im Herzen von Europa oder Schwarz-Weiß wie Schnee oder generell, wenn so Fangesänge sind, die einen mitnehmen? Also ich könnte mich da nicht zurückhalten und müsste aufstehen und halt mitklatschen und mitsingen. Also wie ist es
doch
bei dir?
Das tun viele von uns. Ich mache das auch nicht immer oder so. Es kommt auch mal auf so das eigene Empfinden an, aber es ändert sich ja eins. Ich bin ja nun wirklich der, der aus der Kurve kommt, ja. Und du verlierst irgendwann mal, nimmt man dir deine Fanseele ein Stück weit, weil du vor allem hinter den Kulissen bist. Also die Logo-Trikot-Küssereien, die es dann gibt und du weißt, Moment mal, wo hat denn der vorgestern gesessen und was will der, was macht der und was will der Berater und warum will der verlassen oder warum will der eine Million mehr oder sonst und. Also da fallen einfach in dir selber so viele Vorhänge, die gerne nie hätten fallen sollen, weil du als Fan in deiner eigenen Fan-Naivität, und das ist jetzt nicht bös gemeint, diese Fan-Naivität, sondern diese Begeisterung, ist doch egal gegen wen du spielst, mit deinen Kumpels, die hauen wir heute weg, die machen wir platt. Also egal, wer da hätte gekommen, es gab immer eine Fan-Naivität und danach war immer, es gab immer böse Schiedsrichter und Pech und. Und das ist ja auch ein Fan-Dasein, in dem man sich auch am Ende des Tages wohlfühlt und für was man einfach auch lebt. Und da muss ich dann dazu sagen, das ist dann eben schwer, wenn du letztendlich auch ein bestimmtes Amt hast und eine bestimmte Funktion, diese Dinge beide zusammenzukommen. Aber ich kann die Texte, sing sie mit. Geil. Und ich habe sie auch ab und zu im Auto mal, wenn mal so emotionale Momente kommen und sag, muss jetzt mal draufdrücken, das brauchst du jetzt mal, Alter.
Das ist schön. Ja. Willst du sagen? Oder?
Ja, mach du kurz noch dieses.
Okay, ich wollte auch noch reinwerfen, ja, heutzutage ist ja, also jetzt mit Ausnahmen, beispielsweise in Hasebe, dass viele Fußballerherzen einfach für verschiedene Vereine schlagen, aber das Fußballfanherz schlägt halt nur für diesen einen Verein. Und das ist auch nochmal der Unterschied dann.
Aber Lenny, ganz kurz, wo du es jetzt sagst, du bist ja eigentlich auch Fan von zwei Clubs.
Von drei, aber.
Von drei.
Aber um mich zu erklären. Ich bin Wiesbaden, ich komme aus Wiesbaden, ich bin Wiesbaden-Fan seitdem ich eigentlich ins Stadion gehe. Dazu kam.
Also
halt,
warst du in Wien?
Wien. Also ich bin jetzt 16 Jahre alt, ich gehe seit 12 Jahren ins Stadion. Also ich habe noch nicht die so 2008er so Zeiten, wo wir auch schon mal Liga 2 gespielt haben, die habe ich noch nicht miterlebt, aber jetzt so seit der Zeit gehe ich auf jeden Fall ins Stadion. Und mit der Zeit kam halt noch familienbedingt noch St. Pauli dazu, auch als Verein, aber halt so als Sympathie, als schon Fan, aber Wiesbaden ist so über allem. Und Dortmund kam auch dazu, aber Wiesbaden ist wirklich über allem.
Sag lieber wen.
Wen gefällt unseren Fans mehr? Wen ist auch, es kommt ja aus Wien der Verein, so. Deswegen ist es ja auch so mit den Fans so.
Ich habe mit meinen Amateuren oben auf dem Berg gespielt gegen Wien, war ich oft genug.
Ja, safe. Und,
Bruno Hübner war lange Manager bei uns.
Wiesbaden, also Wien, sorry, Wien-Taunusstein ist ja auch, das betonen ja auch immer die Fans. Es gibt kaum ein Fangesang mit Wiesbaden drin oder gar keinen Stand jetzt. Und das wollte ich nur mal dazu sagen, zu dem, dass ich halt auch zwar für drei Vereine, aber so der eine Verein steht schon noch überall.
Jetzt mal kurzer Cut vom Fußball, wofür du ja eigentlich stehst wie kaum ein anderer. Ich meine, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, kurz nach Hanau habe ich dich dort auch gesehen. Du bist ein sehr sozialer Mensch mit deinen Werten. Du hast schon davor angesprochen, mit St. Pauli engagierst du dich sehr. Du hast ja auch gesagt, diesen berühmten Satz, wer AfD-Mitglied ist, ist kein Eintracht-Mitglied. Wünschst du dir diese Regel oder auch du sagst, zum Beispiel St. Pauli spricht viel, aber macht wenig. Wünschst du dir da mehr im Fußball? Vor allem jetzt zu diesen Zeiten, wo ja gerade sehr viel los ist.
Ich habe mir immer mehr gewünscht. Also ich kam mir da ganz oft vor als wirklich der Einzige. Und also das haben wir sicherlich auch. Und das Pre wird an diesem Club in der Gesamtheit hängen bleiben, dass wir ganz, ganz früh und dass wir vor allen Dingen auch in unserer Satzung, wenn du die einliest. Und deshalb, was heißt hier Scheiß, also AfD, also diese ganze Nazi-Krutze will ich mir jetzt gar nicht hier in den Mündmann. Ich habe wieder hunderte von Anzeigen vor. Und die Staatsanwaltschaft und die AfD verfolgt mich und meine Briefkästen sind voll, gegen was ich wieder alles verklagt werde. Also von daher bin ich da sowieso im Moment vollkommen im roten Bereich. Aber es ist doch logisch, wenn du unsere Satzung liest und die unterschreibst und sagst daran, wenn du Vereinsmitglied bist, dann ist das geltendes Recht. Kannst keine AfD wählen oder da Mitglied sein. Das ist einfach völlig unmöglich. Und das habe ich sicherlich, da brauchen wir die Zeit jetzt nicht zu ruinieren, sehr deutlich klar gemacht. Da brauchst du einfach nur bei uns vorzulesen und dann musst du gucken, was dieses Nazi-Pack macht und für was das steht. Also das sind einfach Dinge, die nicht gehen. Ganz einfach, Punkt.
Das ist auch, also ich kenne das ja auch so mit bei mir und ich glaube schon, dass einfach viele gar nicht mehr, auch viele Junge, wenn wir schon über Fußball reden, müssen wir auch darüber reden. Viele junge Leute wissen ja nicht mehr mit Politik, aber auch insgesamt, was dort ist und viel auch durch die Social Media und alles, muss man sagen. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch Vereine gibt, wo ja offen auch dieser Rassismus gelebt wird, auch in Deutschland.
Ja.
International in Italien ist ja auch mit Lazio Rom.
Lazio Rom war das jetzt.
Verrückt, was in München da auch passiert ist, zu welchen Orten die gegangen sind. Ganz zufällig.
Ja.
Ich finde auch, dass also heutzutage, um jetzt auf den Fußball zurückzukommen, gibt es wenig Vereine, wir haben es schon angesprochen jetzt, aber die Werte auch so ganz klar vertreten. Du hast gesagt, es werden viel zu wenig. Es werden Aktionen gemacht mit We Remember, aber
ja,
es werden
trotzdem... Ja, aber das bringt doch, kurz, das bringt auch nichts, diese Banner mit Respekt und
genau,
so.
Genau, das Banner das mit und am nächsten Morgen irgendwie heißt Fair Play.
Ja, und dann, aber dann trotzdem, wenn dann irgendein dunkelhäutiger Spieler was macht, gibt es wieder Affengeräusche und dann danach wieder Respekt und so. Ich meine, schön und gut, aber die Geste alleine bringt ja auch nichts. Mhm. Und ich glaube auch einfach, dass es mehr auch konsequente Strafen, man sagt immer, man macht Videoüberwachung. Aber ich glaube einfach, dass diese Banner, das ist so wie Leute, die sagen, zum Beispiel bei den Protesten, natürlich, Proteste waren schön und gut, aber du wirst ein paar Goldtaler, dann bring auch eine Idee, wie es besser, wie ein Kompromiss stattfinden kann und nicht nur diese Banner.
Nein, also über diese ganze Banner-Geschichte, das halte ich sowieso einfach für... Also für mich immer für ein ganz idiotisches Dasein, weil wenn danach keine Reaktion kommt und aktiv dafür oder dagegen gearbeitet wird und das wirklich mit aller Authentizität und mit allem, was man kann, habe ich da eh meine Probleme mit. Und deshalb, ich bin keiner, der Banner hinhängt, sondern ich will immer einer sein, der macht und dahin geht und da auch ganz klar, auch wo es weh tut. Und das werde ich weitermachen. Ich schieße kein Tor, ich halte keinen Elfmeter.
aber
ich
du
bin
redest.
Nicht mehr bei den Olympischen Spielen im 100-Meter-Endlauf oder irgend sowas. Ich werde nie eine, war nie eine Sportskanone, werde das auch nie mehr werden. Aber das Einzige, was ich will, und das bin ich meinen Kindern und das bin ich Generationen wie euch auch verpflichtet, so sehe ich das ein, so sehe ich das. Nie wieder, nie wieder. Und ich will, dass alles dieses, was es hier an diesen ganzen extremen Rassisten aus den Antisemitisten, alles, was es dort gibt, da werde ich mich einsetzen und werde die bekämpfen, diese ganze Bande im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja. Und das werde ich bis zum letzten Augenzug tun. Und da können die mich weiter anzeigen und weiter beschimpfen, weiter bedrohen und weiter in meinen Briefkasten werfen, wir bringen dich um oder dein, oder deine Kinder oder deine Frau. Ganz egal. Du weißt immer, wenn du sowas bekommst, dass das, was du machst, mehr wie richtig ist.
Mehr bringt, ja.
Mhm. Ja, ich denke, also jetzt, ich, super Aussage, finde ich, also wirklich starkes Statement. Um nochmal jetzt, ich versuche jetzt nochmal den Rahmen zu Fußball nochmal, also, das, ja, okay, das ist eine gute Frage. Findest du, Politik gehört in den Fußball? Weil es gibt ja Fans, ich kann jetzt auf also Social Media, sehe ich sehr oft die Kommentare, Politik gehört nicht in den Fußball, Politik runter von den Tribünen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also, ich denke schon, also ich muss sagen, ich denke schon, dass man über den Fußball wichtige Ziele wie Gleichberechtigung, all das, dass man darüber, dass man solche Botschaften über den Fußball transportieren kann und auch sollte, weil der Fußball halt eben so eine große Reichweite hat. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, so. Aber wie siehst du das?
Sports must be political. Mhm. Das ist so und das wird immer so bleiben. Wenn das eine der gesellschaftspolitischen gemeinsamen Zusammenkommen ist, in der Mannschaft mit 19 Nationen, es müssen ja nicht überall so viele sein, draußen im Stadion mit den Millionen an den Wochenenden, mit diesen Begegnungen, ist das so eine Wirtschaftskraft und auf der einen Seite so eine Meinungsmacht,
ja,
die ich sonst irgendwo in Deutschland in nichts einordnen kann. Mhm. Dort haben Kirchen schon seit vielen Jahrzehnten versagt, die dort sicherlich die Chancen gehabt hätten, in den früheren Generationen, also in meiner Teenagerzeit, dort mehr zu machen. Versagt, nichts geschafft. Und hier eben schafft es Sport und schafft es Fußball, denke ich, einfach auch ein, nicht nur Transformer, sondern auch ein vielleicht kann man das als schnelle Leiter von Nachrichten, also bin kein Computerfreak, also mit schnellen Prozessoren, mit einem geilen Chip im Kopf, einfach auch viel schneller in dieser Fußballmasse, in der Fußballmasse transportieren. Mhm. Und kann das eben den Menschen auch in der Gesellschaft einfach beibringen, was hier scheiße ist. Mhm. Und deshalb 70er Jahre United Bambles, ja. United Colors of Bambletown. Schon da hat die Kurve, da gab es keinen Peter Fischer, da gab es keine Funktionäre, gesagt, hallo, wir sind in unseren Farben, sind wir zusammen. Ja. Und das, dafür steht diese Stadt. Und darauf bin ich stolz. Ich bin stolzer Frankfurter Botschafter, wenn ich einfach weiß, wie bunt meine Stadt ist, wie kritisch sie ist, wie laut sie ist und vor allem, wie wehrhaft sie ist gegen die ganze andere Scheiße.
Mhm. Ganz kurz, du sagst auch oft, das ist ja eine Stadt mit über 120 Nationen und hat dich deswegen auch immer dieser Präsidentsein auch angetrieben und gereizt, weil du gemerkt hast, du kannst vielleicht Leute auch eine Stimme geben, die eben nicht diese Plattformen haben, genau wie du sie hast.
Also ich habe natürlich meine mentalen Vorteile, die in meiner Birne waren und dann die medialen Vorteile, die dazu kamen, einen bestimmten Status eben zu haben, Zugänge zu haben, genutzt, um ganz vielen, die eben das nicht können, aber die auf meiner Seite sind und die auf der richtigen Seite sind, eben eine Stimme zu geben. Und denke, das ist in ganz vielen Dingen auch ganz gut gelungen. Und da wird jetzt nun, bin jetzt noch Ehrenpräsident, bin noch Botschafter, ich habe noch viel Eintracht und freue mich und das ist meine Liebe, meine Familie, mein Verein. Aber ich werde ganz viel Kraft und Energie einsetzen, mich dort einfach zu bewegen, dort zu sein und dort eben auch Wege zu gehen, die andere nicht gehen, einfach dorthin zu gehen, in die Brennpunkte oder sich eben halt auch mal in eine Schule, Klasse zu setzen, die über sozial schwache Kinder aus unterschiedlichen Ländern und mit schwierigen sozialen Hintergründen besetzt ist, mich dann bei 12 Leuten hinzusetzen und da auch weit zu fahren, um bei denen zu sein, um mit ihnen zu reden und zu sprechen. Richtig. Ja, dafür musst du eben halt auch mal nicht immer nur die Masse, nicht immer nur den Fernseher vor der Nase haben, sondern musst du eben Wege gehen, die eben nicht diese Präsenz haben, aber wo du was hinterlässt bei Menschen, denen du begegnest, mit Menschen, mit denen du sprichst, Menschen, die du umarmst, Menschen, denen du was geben kannst.
Mhm. Ja. Du hast angesprochen, die Eintracht ist deine Familie. Das hat ja auch schon sehr früh begonnen. Du hast letztens in der Hessenschau, da haben wir kurz gerade eben vor dem Podcast drüber gesprochen, hast gesagt, dass du damals, 1969 war das, mit der Klasse, also klassenbedingt, einen Ausflug nach Stuttgart hattest, dort das erste Spiel der Eintracht in Stuttgart gesehen hast, wo du dir eine Fahne für 6-7 Mark geholt hast. Und du hast ja damals sozusagen schon den Verein repräsentiert. Du hast ja auch dann noch gesagt, dass du dich zwar geschämt hast, weil ihr 4-0 verloren habt. Aber das ist ja trotzdem der Anfang deiner Eintrachtzeit, sage ich mal. Du hast in der Kurve damals schon begonnen, für die Eintracht einzustehen. Und du bist ja auch jetzt gegen Mainz, das war ja dein letztes Spiel als Präsident, da war ich auch im Stadion, auf die Kurve zugegangen und hast dort dich auch nochmal bedankt. Und würdest du einfach sagen, dass du schon immer, dass diese Fahne sozusagen, hast du die Fahne heute noch oder ist die schon eine Geschichte?
Nach der 4-0 Niederlage wurde sie schnell weggeschmissen.
Ich weiß nicht, ob sie weggeworfen wurde, aber ich habe keine Erinnerung mehr, wo die damals abgeblieben ist.
Aber würdest du sagen, dass diese Fahne dann doch sehr gut investiertes Geld ist, weil es ja im Grunde schon der Start Geld war, so, weil es ja so der Start schon war für deine Zeit bei der Eintracht, sage ich mal.
Da bin ich dann ohne Eltern, mein Vater ist dann, da war ich knapp 9 Jahre alt, dann noch tödlich verunglückt. Und der auch beim Pokal, also beim deutschen Meisterschaftsendspiel gegen Offenbach in Berlin war, mit der Licher Brauerei hinten auf Brauereibänke mit dem LKW und sowas dahin gefahren, der mir das hinterlassen hat. Und wenn du einen Papa nur ganz kurz hast, dann erinnerst du dich eben an vielen Dingen, die der mit einfach gibt. Da war es nicht nur eine Eintracht oder so, die der schon als Faszination hatte, sondern bleiben auch so Dinge, wenn dich einer bescheißt und dir diese eine Mark nicht zurückgibt oder das Comic-Heftchen nicht zurückgibt, heißt das nicht, dass alle so sind. Also da sind viele Dinge in mir geblieben als Werte, nicht einfach global, dann der ist scheiße, weil ich das erlebt habe, sondern jeden Menschen einfach erstmal einen Vertrauensvorschuss zu geben, ja, und ihn individuell zu machen. Alles solche Dinge, die in der kurzen Zeit, wenn du einen Papa hattest, sind die in mir geblieben. Und deshalb sind die sicherlich prägender wie einfach Menschen, die groß werden mit ihren Eltern, mit ihren Papas in so einem ganz normalen Rhythmus, ja, des Alt- oder Älterwerdens. Und deshalb gab es die Eintracht da schon. Da war der einfach schon Auslöser, ja. Mhm. Also in meinem Herzen auf jeden Fall Auslöser.
Okay. Ja. Du hast gerade angesprochen, als du auf diese Kurve gegangen bist, zum letzten Mal als Präsident, sind in dir all diese kleinen Filme vorbeigelaufen oder?
Furchtbar.
Wie war das?
Furchtbar. Dich? Also ich wusste davon erstmal gar nichts. Ich bekam da unten so ein gerahmtes Trikot mit meinen Sprüchen drauf. Viel zensiert. Die wichtigsten waren nicht drauf, meiner Meinung nach. Und harte Zensur, naja gut. Wir haben halt auch so ein paar, die weichgespült sind und ein paar Aerodynamiker dann, die das dann auch durchsetzen können. Mhm. Aber dann musst du jetzt was sagen. Du stehst auf einmal allein auf so einem Rasen, wo sonst einfach genügend Jungs rumlaufen, Ball hinterher rennen. Du weißt ja, wo du automatisiert hingehst, ja. Also in deine Geburtsstätte, ja, bei der Eintracht, ja, in deine Wurzeln, in deinem Beginn. Für die Kurve, wo du so viel in diesen Jahren gemacht und getan hast und dich engagiert hast. Ich habe auch bis heute auch gar keine Ahnung, was ich da oder sowas gesagt habe. Es ist mir unglaublich schwer gefallen. Unendlich schwer gefallen. Und ich bin eigentlich jemanden, der mit solchen Momenten umgehen kann, weil ich das oft schon hinter mir habe, vor vielen Menschen und mit vielen Menschen dazustehen. Aber das hat mir ja, einfach auch das Blut aus den Adern ziemlich herausgeholt, ja.
Das hat man auf jeden Fall, ist auf die Tribünen übergekommen, also auch durch die Fans so zu einem, hat man auf jeden Fall gespürt, so. Das ist ja schon verrückt, wenn man so überlegt, was man alles mit dem Verein erlebt hat, mit den Fans zusammen. Das ist dann schon einiges und da merkt man, denke ich auch, dass es schon so das Leben auch von einem bestimmt hat.
Klar.
Und
ein Vierteljahrhundert.
Ja, genau.
Hat es mein Leben rund um die Uhr geprägt. Nichts anderes.
Würdest du sagen, das hat dich auch als Mensch sehr verändert?
Ja, nicht sehr, aber verändert schon in einigen Dingen. Mhm. Ja. Ich meine, positiv wie negativ übrigens.
Also, davor warst du ja bei einem so Art Reisebüro, du hattest ja auch Clubs und plötzlich bist du Präsident und plötzlich hast du auch diese Vorbildfunktion.
Naja, die Vorbildfunktion, die habe ich jetzt mir persönlich nicht immer so wichtig oder für so wichtig gesehen. Es haben immer andere gesagt, du musst Vorbild sein. Ja, weiß ich nicht, ob ich ein gutes Vorbild bin und ich will auch nicht also in allen Dingen
perfekt sein.
Dafür stehe ich und bin korrekt, bin ich nicht. Dafür habe ich zu viel Kanten und Ecken. Und ich würde meine Authentizität auch völlig verlieren. Ja? Ja. Ich bin auch jemand, ich sage dann einfach Scheiße und ich sage auch Arschloch. Und sage noch, ach, das hat mir nicht so gut gefallen. Und außerdem, du bist so kein netter Mensch.
Ja.
Ja, also das weiß ich. Und wenn ich mich an solchen Dingen abarbeite, selber in mir drin, um zu sagen, du musst jetzt Vorbild sein, du musst korrekt sein und man muss das und das anziehen und deine Jeans darf kein Loch haben und man hat keine Sneakers in der Oper an oder was weiß ich alles, was man mir den ganzen Tag schreibt. Damit will ich mein Leben nicht belasten. Ich kann nur für mich gut sein, wenn ich der bin, der ich wirklich bin.
Ja.
Wenn meine Authentizität, meine Ehrlichkeit und so wie ich bin und wie ich mich gebe und wie ich mich darstelle, wenn die nicht gespielt ist, in keinster Art und Weise und wenn die nicht angepasst ist, dass ich mich manchmal anpassen muss ein Stück weit, das verstehe ich. Das ist so eine Disziplin, die du dir einmal anerlernst und die ich auch für normal halte. Aber alles andere lehne ich einfach ab. Und so bin ich immerhin durch 25 Jahre gekommen, hab's überlebt.
Bestimmt noch viele weitere Jahre. Peter, wir machen es so zum Abschluss. Tippt immer der Gast den Bundesligaspieltag. Also Lenny?
Ja, ich würde noch eine ganz schnelle Sache fragen. Gibt es so aus der Zeit jetzt, gibt es da irgendein Spiel, was dich am meisten mitgenommen hat, was vielleicht dein Lieblingsspiel war, was du vielleicht, das, wo du am meisten traurig warst, wo du halt, ja, was ist es so ein Spiel, was dir am meisten im Kopf geblieben ist?
Also ich weiß im Regelfall nicht mehr die Ergebnisse vom letzten Spieltag, wie wir gespielt haben. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an Tabellenstände oder an Ergebnisse, wie es auch überhaupt nicht. Aber meine Erinnerungen in den Spielen haben eher was mit Emotionalität, mit meinem Erfinden, meinen Erinnerungen zu tun. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, war Nürnberg. Marco Russ vorher von dieser dreckigen Staatsanwältin, die Geschichte, der ist gedopt, obwohl die Dopingkommission gesagt hat, das kann man gar nicht dopen. Der muss Krebs haben, der muss eine ganz, ganz schlimme Krankheit haben. Trotzdem vor dem Spiel nachts durchsucht und gemacht. Es war eine absolute Hölle. Marco noch gespielt, Eigentor und alles. Und er sitzt dann in der 70. Minute immer noch in Nürnberg, die nicht einmal aufs Tor geschossen haben, in Frankfurt und in Nürnberg nicht, und sagst, du bist in der zweiten Liga. Bis Zweitligist. Und da geht im Kopf, also dann bei mir ganz andere Dinge, so, wo ich Kolleginnen und Kollegen sehe, bei der Eintracht arbeiten, für völlig normales Geld oft unterbezahlt sind und weiß, ja, die eine Hälfte wird es nicht mehr geben und die andere, die verliert den Job. Die ist werdende Mutter, der geht's nicht gut, die hat's gerade von ihrem Mann getrennt oder. Laufen dir in Bruchteilen von Sekunden, laufen dir Sorgen durch den Kopf. Ja. Wirklich Sorgen durch den Kopf.
Ja.
Und die haben nichts damit zu tun, dass du das als spielst nur gegen St. Pauli in der zweiten Liga oder so in dem Moment, sondern es sind die Sorgen, weil du so lange tief drin bist, was es bedeutet, was es wirtschaftlich bedeutet und was es einfach jetzt für das Team, für Menschen bedeutet. Und zwar nicht die unten in der kurzen Hose. Die kicken in ein paar Wochen in irgendeinem anderen Club.
Ja, Punkt. Sondern für die hinter der Kulisse.
Punkt, genau. Ja. Und die werden da keiner Träne nachweinen. Irgendwann im Interview, ja, bei der Eintracht war es auch ganz schön, aber ja, Punkt, aus.
Ja.
Also das ist Ich konnte auch nicht mit dem Auto nach Hause fahren. Ein Freund hat mich dann gefahren. Mhm. Und so, ich war drüber, war durch.
Das ist genau diese Verantwortung, die du vorhin gesagt hast. Du hast diese Verantwortung und dann siehst du dort eigentlich auch die Sorge auch bei denen.
Ja.
Wie du es genau vorhin gesagt hast.
Das ist auch die Situation, in der sich der FC Köln beinahe befindet. Also
mit Tränen in den Augen. Die
beinahe ist gut.
Also es ist wirklich gerade noch so ausgedrückt, aber die spielen am Freitag gegen Leipzig. Was tippst du? Wer gewinnt das?
Mir tut es erstmal leid, dass der FC absteigt,
ja.
Weil der FC ist einer der großen Traditionsclubs. Das kann man sagen, wie man will. Ja. Wenn du in Köln nicht beim FC bist und im Karnevalsverein oder sowas, kannst du in Köln überhaupt nichts werden. Überhaupt nichts werden. Diese Stadt besteht aus dem FC, aus Kölsch und Karneval.
Ja.
Und die leben das vom Kindergarten bis zum Altenheim.
Ja.
Und deshalb... Obwohl meine Sympathie ganz eindeutig nicht bei den Dosen ist.
Mhm. Gewinnen die Dosen.
Gewinnen die Dosen.
Mhm. Dann haben wir noch hier Bremen gegen Union.
Sag nichts Falsches, bitte.
Bremen gegen Union.
Ja.
Ein verträumtes Unentschieden. Ein
verträumtes Unentschieden. Das Topspiel, Wolfsburg gegen Augsburg.
Guckt da einer zu?
Nein.
Also gut, dann gönne ich meinem wirklich Freund Niko Kovac. Ja. In Wolfsburg, der hat es dringend nötig. Die haben, glaube ich, 9 oder 10 Mal es nicht gewonnen.
10 Mal.
Das ist dann der Break.
Dann Mainz gegen Bochum, Abstiegskampf.
Sympathie für Bochum habe ich zum Ausdruck gebracht. Und Mainz sind Nachbarn. Und
aber Mainz jetzt mit dem neuen Trainer ist wieder ein bisschen mehr Feuer drin.
Mit nach dem 8-1 gegen Bayern.
Weiß ich nicht, glaube das auch, dass... Weil Bochum nicht absteigt, weiß ich auch, dass Mainz das eben auch weiß und sich sehr bewusst ist, dass sie da gewinnen müssen und auch gewinnen werden.
Okay, dann haben wir Heidenheim gegen Gladbach.
Auch ein trostloses Spiel.
Trostlos. Ja. Auf dem Berg in Heidenheim, die Gladbacher, die Fohlen mit ihren dünnen Gelenkchen da unten. ich gehe mal davon aus, dass das Heidenheim auch klar macht.
Dann haben wir die Lilien gegen Bayern.
Das nächste 8-1 oder eine Überraschung?
Darmstadt ist eh schon runter.
Nein, Darmstadt ist abgestiegen. Da wird nichts mehr passieren. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um dort tippen, dass die Süddeutschen das Ding da gewinnen.
Dann haben wir noch 3 Spiele und zweimal Hoffenheim gegen Stuttgart. Das Topspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr.
Stuttgart, VfB gewinnt das.
Freiburg gegen Leverkusen.
Freiburg gewinnt.
Bist du ein Fan? Also sagst du, Freiburg bricht den Bann?
Ja, Freiburg bricht den Bann.
Bist du ein Fan von den Streich?
Ja.
Ist Streich für dich, der hat ja auch jetzt mehr Aussagen getroffen und auch ein loyaler Trainer, ist es der Peter Fischer als Trainer für dich?
Streich ist also ist einfach auch ein super Typ. Und der Christian und so, wenn ich den schon so erlebt habe nach dem Spiel, weißt, du bist der Präsident, ich weiß ja, dass du rauchst, mir haben sie wieder alles weggenommen, du darfst da nicht rauchen, aber du kennst doch Eck, dahin, wo man gehen kann, da kann man doch mal rauchen gehen. Also komm Christian und so. Ja, ist ein in sich unglaublich gefestigter Typ. Der ist aber auch, glaube ich, nur in Freiburg, das alles kann. Ich glaube, der braucht das. Ich glaube, der braucht die Luft, der braucht die Dreisam, die da läuft, der braucht, keine Ahnung, die Kneipe an der Ecke oder sowas und den Metzger, wo er Seiwurst holt. Also ich glaube, der ist unglaublich lokal gebunden und kann dort auch nur lokal so auftreten. Ich weiß nicht, ob der jetzt Leverkusen trainieren könnte oder so. Ich glaube, mental, dass er das fachlich kann, von der Qualität, das ist mir klar. Aber ich glaube, in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Mentalität, wie er das so sieht, geht das wohl nur in Freiburg. Und das macht er verdammt gut.
Und jetzt zum letzten Spiel, Dortmund gegen Eintracht. Erstens bist du da und zweitens glaubst du, ihr gewinnt?
Fahre ich da nicht hin?
Ja.
Tue ich mir nicht an und wir spielen da ein ganz verträumtes Unentschieden und sind die bessere Mannschaft.
Sehr gut. In dem Sinne, letzte Frage von mir. Vielleicht hast du da noch eine Frage.
Ich habe keine Frage mehr.
Wenn du jetzt zurückblickst, die 25 Jahre Eintracht sind jetzt als aktiver Präsident zu Ende, davor auch, würdest du gerne, wärst du damals dort gewesen, Bist du glücklich, diese 25 Jahre gemacht zu haben? Oder hättest du gerne was anders gemacht in dieser Zeit?
Kann ich nicht so ganz beantworten. Also glücklich, das gemacht zu haben, glaube ich, trifft nicht zu. Bin da einfach reingespült worden und reingetrickst worden. Und dann habe ich versucht, wie viele andere Sachen in meinem Leben, das so gut zu machen, wie ich kann, oder so gut, wie es möglich ist, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bleiben. Wenn ich heute mit dem Wissen von heute, würde ich das vielleicht auch nicht mehr machen. Ja.
Okay. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Wir danken dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hoffen, ihr schaltet oder möchtet noch irgendwas?
Ja, nächste Woche Mittwoch wieder normal. Wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende und wir danken dir, Peter, für deine Zeit.
Richtig. Und ihr habt keine Ahnung, was 30 Minuten seid. Ihr Superschüler.
Mann. Deswegen auch kein Mathe-Leistungskurs.
Okay, du kein Französisch und kein Mathe.
Richtig.
Dann bedanke ich mich auch. Toi, toi, toi. Aha. Viel Erfolg, viel Spaß. Bleibt danke, so, wie ihr seid. Schön. Über die Liebe zu den Vereinen, die ihr habt, sage ich nichts mehr. Aber bleibt trotz alledem, all den Dingen, bleibt stabil.
Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
Ciao, ciao.